ARD Sounds.
Dann hat die Landeskirche eine Pressemitteilung bundesweit mit unserem Kinderwunsch rausgegeben und dass das aus kirchlicher Sicht völlig untragbar ist und dass deswegen das Verhältnis mit mir also gar nicht geht und so weiter. Dann hat man mich aus dem Dienst freigestellt und als ich nicht ausgeschlossen habe, dass wir das tun könnten, hat man mich fristlos gekündigt.
Gruppen, die gar nichts mit Peter zu tun hatten, die andere Kollegen hatten, wurden vollständig informiert. Und als es nicht genug war, hat sie dann die E-Mail geschickt an Kindern. Von den 600 sind wahrscheinlich 400 Kindern gewesen.
Ja.
Der Domkantor ist ganz schlimm und er möchte gerne Kinder bekommen. Das heißen wir nicht willkommen.
Als Esteban und Gerd Peter sich vor 7 Jahren kennenlernen, ist es beinahe, was man Liebe auf den ersten Blick nennt. Auf jeden Fall geht alles sehr schnell. Sie möchten gemeinsam eine Familie gründen. Aber als schwules Paar bleibt ihnen in Deutschland, wenn sie beide auch rechtlich die Elternschaft übernehmen möchten, nur die Adoption oder die Pflegeelternschaft. Es gibt aber auch eine dritte Option. Eine Leihmutterschaft im Ausland, für die sich die beiden nach viel Überlegung entscheiden. Gerd Peter arbeitet zu diesem Zeitpunkt für die Niedersächsische Landeskirche und gestaltet als Domkantor die musikalische Begleitung des Gottesdienstes. Als seine KollegInnen von dem Kinderwunsch des Paares und der potenziellen Leihmutterschaft in Estebans Heimat Kolumbien erfahren, beginnt ein Konflikt, der mit einem großen Knall enden wird. Als bekannt wurde, dass CDU-Spitzenpolitiker Jens Spahn und sein Mann Eltern geworden sind, ist die Diskussion um Legalisierung von Leihmutterschaft im Sommer 2026 wieder aufgeflammt. Das prominente Paar hat seinen Sohn in den USA mithilfe einer Leihmutter bekommen. Dort ist es in einigen Bundesstaaten legal. Rund um das Thema kursieren viele Mythen und Ungenauigkeiten. Aber was stimmt wirklich? Esteban und Gerd Peter werden hier ihre Geschichte erzählen und uns einen ziemlich tiefen Einblick in ihr Leben geben. Ich bin Chiara Kempers, die Doku-Autorin, und weil es für das Thema vielleicht relevant ist, ich bin seit 8 Monaten Mutter. Das Thema Schwangerschaft und Geburt ist bei mir also noch nicht so lange her. Esteban und Gerd Peter sind vor wenigen Wochen von Niedersachsen nach Rheinland-Pfalz umgezogen.
Hallo, Esteban.
Am Bahnhof eines kleinen Örtchens zwischen Koblenz und Kaiserslautern will Esteban mich mit dem Auto abholen.
Okay, gar kein Problem. Ich warte einfach ein bisschen.
Er ist vor nicht mal 12 Stunden aus Kolumbien wiedergekommen. Gemeinsam mit dem neuesten Familienmitglied Paula. Sie ist heute genau 4 Wochen alt und ist das dritte Kind der beiden, das sie mit Hilfe einer Leihmutter in Kolumbien zur Welt gebracht haben.
Für mich war es schwierig am Anfang so, Mann, oh Mann, wie war das? Es waren nur 3 Jahre dazwischen, aber trotzdem. Mhm. Und plötzlich waren alle Griffe da. Ja, so ist das. Man vergisst das irgendwie nicht.
Die Rückreise hat länger gedauert als erwartet. Bürokratische Schwierigkeiten wegen der Leihmutterschaft, erzählt Esteban. Aber auch wenn er gerade mal einen halben Tag wieder in Deutschland ist, den Jetlag merkt man ihm gar nicht an. Er wirkt aufgekratzt und euphorisch. Frischgebackener Papa eben. Esteban ist 37, Kolumbianer und lebt seit 10 Jahren in Deutschland. Er hat hier studiert und steckt gerade in den letzten Zügen seiner Promotion in Maschinenbau. Das neue Haus sei noch Work in Progress, warnt mich Esteban vor. Denn die beiden sind erst vor 2 Monaten aus Braunschweig hierher gezogen und waren danach wochenlang in Kolumbien.
Hallo!
Hallo!
Herzlich willkommen!
Chiara, freut mich sehr!
Wie war nochmal?
Chiara.
Chiara, ja, jetzt komme ich mehr. Komm rein.
Vielen Dank.
Das Frühstück ist fertig.
Im Haus empfangen mich Gerd Peter und der 3-jährige Matteo, der gerade aufgestanden ist und mit einer Milchflasche in der Hand durchs Haus turnt. Und Juan Esteban. Der ehemalige kolumbianische Rugbyspieler ist Au-pair der Familie und schleppt gerade Kartons von einer Ecke in die andere. Gerd Peter gibt mir eine kurze Haustour.
So, macht das hier wird jetzt noch voll mit den ganzen Kisten, die im Wohnzimmer stehen.
Das Gästezimmer ist der beste Raum jetzt gerade im Sommer, ja, genau. Wahrscheinlich. Abstellkammer.
Richtig, Vorratsraum.
Perfekt.
Ich bin ja auch der Koch und auch unser Weinkeller ist jetzt nicht so schlecht.
Im kleinen Garten hat Gerd-Peter ein Frühstück für uns vorbereitet. Es ist ein heißer Julitag und wir sitzen unter einem großen Sonnenschirm. Matteo spielt mit einem Wasserschlauch neben uns.
Oben die Salate auch, Matteo, ja?
Die Salate. Lechuga.
Und hier die Blumen auch im Topf, Matteo. Die brauchen auch dringend Wasser.
Im Schatten liegt auf einer Decke Paula. Mit dunklem, vollen Haar, knapp 3 Kilo schwer. Sie schläft, tief und fest. Vor 4 Wochen wurde sie in einem Krankenhaus in Bogotá geboren. Esteban war bei der Geburt dabei.
Es war wow. Ich wusste, wie schwierig das ist und hatte das natürlich irgendwie im Filme gesehen. Aber das vor Ort zu erleben, war eine Erfahrung, eine große Erfahrung. Und ich habe dabei geheult und es war einfach sehr, sehr emotional. Und ja, ich wollte mich teilen. Ich wollte mich auf jeden Fall irgendwie 2 Seelen aus mir rausholen. Eine, die beim Kind ist und eine, die bei ihr ist. Ich habe die ihre Hand gehalten und versucht, sie irgendwie zu streichen und zu helfen.
Paula ist das 3. Kind, das die beiden mit Hilfe einer Leihmutter bekommen haben. Und ihre Geburt ist wirklich ein Neubeginn für die Familie. Die Kündigung von Gerd-Peter als Domkantor liegt mittlerweile 4 Jahre zurück. Seitdem ist viel passiert und die beiden haben einen jahrelangen Rechtsstreit hinter sich. Alles begann, als Gerd-Peter im Vertrauen im Kollegium seiner Kirche erzählt, dass er und Esteban überlegen, ihren Kinderwunsch mithilfe einer Leihmutter in Kolumbien zu verwirklichen.
Nachdem meine Kolleginnen mich also davon unbedingt abbringen wollten, so eine bescheuerte Idee wie die Ersatzmutterschaft zu verfolgen, haben wir irgendwann gesagt, entschuldige, ich arbeite hier. Also du kannst gerne deine Meinung sagen, aber das war's. Und dann sind wir nach Kolumbien gefahren, um den Prozess anzuschieben. Und da hat sich die Kollegin geweigert, meinen Urlaubsantrag zu unterschreiben. Sie würde Ersatzmannschaft nicht unterstützen. Ich konnte keinen Urlaub bekommen, weil die sich dann alle solidarisiert haben, um das nicht zu unterstützen.
Und das sollte erst der Anfang sein. Gerd-Peter wendet sich an den Landesbischof und dieser sagt ihm, sie haben nichts zu befürchten, das ist eine persönliche Entscheidung, die nichts mit ihrem Job an der Kirche zu tun hat. Aber 4 Wochen später schickt die Kollegin von Gerd-Peter 600 E-Mails an Familien aus der Gemeinde und informiert sie über die geplante Leihmutterschaft von Esteban und ihm.
Und dann sind die E-Mails natürlich sofort zur Zeitung durchgesickert, ist ja klar. Und dann hat die Landeskirche eine Pressemitteilung bundesweit mit unserem Kinderwunsch rausgegeben und dass das aus kirchlicher Sicht völlig untragbar ist und dass deswegen das Verhältnis mit mir also gar nicht geht und so weiter.
Gerd-Peter wird freigestellt. Er und Esteban überlegen, soll dieser öffentliche Druck tatsächlich dafür sorgen, dass sie ihren Traum einer gemeinsamen Familie aufgeben? Als Gerd-Peter schließlich gegenüber dem Kirchenvorstand sagt, er weiß nicht, ob er das mit der Leihmutterschaft in Kolumbien wirklich aufgibt, wird er fristlos gekündigt. Die evangelische Kirche hat bis heute keine einheitliche Haltung zum Thema Leihmutterschaft. Die unterschiedlichen Landeskirchen haben sehr liberale bis sehr ablehnende Haltungen. Die Landeskirche Braunschweig beruft sich darauf, dass die Leihmutterschaft im Ausland mit ihren ethischen Prinzipien unvereinbar sei. Bis heute hat das Paar mehrere Prozesse gegen die Kündigung und auch gegen die Datenschutzrechtsverletzung geführt. Und alle gewonnen. Im Herbst 2023 einigen sich Esteban und Gerd-Peter dann mit der Landeskirche auf einen Vergleich. Also sie bekommen Geld, wenn sie nicht weiterklagen. Wenn Esteban sich an die Zeit erinnert, ist auch die Art und Weise, wie über sein Heimatland Kolumbien diskutiert wurde, schwer zu ertragen.
Es ist immer die Rede von, sie sind unselbstständig und sie sind finanziell in Notlage und das wird alles so pauschalisiert, finde ich. Und ich als Kolumbianer war am Anfang total sauer, dass ich denke, ich komme aus einem Land, die reich ist, die extrem reiche Menschen hat, also auch extrem arme Menschen hat und die alles in einem Sack zu packen, einfach so, weil die Kolumbianer sind.
Noch im selben Jahr kommt in Kolumbien ihr erstes Kind Matteo auf die Welt. Er ist heute 3. Und schon ein Jahr später folgt ihre Tochter, Magdalena. Sie wird 6 Wochen zu früh geboren und hat anfangs Probleme mit dem Atmen. Aber nach wenigen Wochen geht es ihr besser und sie können mit ihr nach Deutschland ausreisen. Doch dann, mit knapp 10 Monaten, verstirbt Magdalena am plötzlichen Kindstod. Ein Schicksalsschlag, der nur schwer in Worte zu fassen ist. Ich kann mir kaum vorstellen, wie schrecklich diese Zeit für die beiden gewesen sein muss. Der Verlust, die Trauer, die ständigen Rechtfertigungen, der Streit mit der Kirche. Nach einer sehr dunklen Zeit in Braunschweig bekommt Gerd Peter ein Angebot von der Landeskirche in Rheinland-Pfalz. Sie wollen ihn als Kantor anstellen. Endlich könnte er wieder in seinem Job arbeiten. Gemeinsam beschließen sie einen Neustart, der viel Kraft kostet, mit einem neuen Zuhause und, nach langem Überlegen, mit einem dritten Kind.
Wir wollten nicht, dass Matteo als Einzelkind aufwächst. Das finde ich ganz schlimm, weil ich selber 4 Geschwister habe. Und deswegen
ganz schlimm ist das nicht, aber es ist anders.
Ich finde das ganz schlimm.
Ich finde es anders. Ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass ich eine Schwester habe. Und diesem Geschenk wollte ich auch meinem Kind machen.
Genau.
Und jetzt sind sie hier, am anderen Ende von Deutschland, mit der kleinen Paula. Das Thema Kinder kam bei den beiden zwar nicht beim ersten Date, aber dann doch ziemlich schnell auf den Tisch. Gerd Peter hat schon einen Sohn aus erster Ehe mit einer Frau. Für ihn war das Thema also eigentlich abgehakt. Bis er Esteban getroffen hat, der fast 20 Jahre jünger ist als er.
Und als wir uns dann für die Hochzeit entschieden haben, mussten erst die Papiere gemacht werden. Und ziemlich schnell danach habe ich gesagt, Esteban, wie sieht es eigentlich mit dem Thema Familie aus? Wenn, dann bitte jetzt. Ich habe gesagt, wenn du später kommst, ich möchte meine Kinder auch noch erleben. Dann machen wir es jetzt.
Esteban hatte, bis er mit Gerd Peter zusammengekommen ist, keinen Kinderwunsch. Es habe ihm gereicht, seine Sexualität frei leben zu können, offen als schwuler Mann Hand in Hand durch die Straßen zu gehen. Aber die Idee, eine Familie zu gründen, geht ihm damals nicht mehr aus dem Kopf.
Uns wurde gesagt, ihr könnt eine Familie gründen, adoptiert doch. Wunderbar. In Braunschweig gab es im Jahr vorher 400 Adoptionswünsche und 6 Kinder standen zur Adoption.
Da haben wir gedacht, 2 Männer und noch dazu, einer von denen ist nicht in einem, also ist älter als die Durchschnittseltern. Das wird fürs Kind eher schwierig.
Den beiden ist klar, so lange können und wollen sie nicht warten. Und als Esteban ein paar Wochen später mit seiner Cousine telefoniert, sagt die ihm, ich könnte doch eure Leihmutter werden. In Kolumbien ist das nämlich legal.
Ich wusste da gar nichts von. Ich wusste auch nicht, wie das rechtlich geht. Also ich war sogar dagegen. Ich habe gesagt, wer keine Kinder kriegen soll, kriegt da keine Kinder.
In Deutschland ist Leihmutterschaft seit 1990 durch das Embryonenschutzgesetz verboten. Deshalb wenden sich viele Paare mit Kinderwunsch an Leihmütter im Ausland. In Kanada, in den USA oder auch in Kolumbien. Übrigens sind die meisten Paare, die Kinder mit Hilfe von Leihmüttern bekommen, hetero. Schwule Paare wie Esteban und Gerd Peter machen nur eine Minderheit aus. Es ist schwer, da genaue Zahlen zu nennen, weil viele Länder die sexuelle Orientierung der Wunscheltern nicht erfassen. In den USA machen Homopaare aktuell ungefähr 30-40% aus. Aber schnell stellt sich heraus, dass mit Estebans Cousine wird nichts. Sie kann keine Eizellen spenden. Doch die Idee einer Leihmutterschaft oder Ersatzmutterschaft, wie die beiden lieber sagen, war gesät. Es gibt 2 Varianten der Leihmutterschaft, die traditionelle und die sogenannte gestationelle. Bei der traditionellen Leihmutterschaft ist die Mutter, die das Kind austrägt, genetisch mit dem Kind verwandt. Das heißt, ihre eigene Eizelle wird befruchtet. Diese Variante ist in den allermeisten Ländern verboten, weil sie oft zu einer stärkeren Bindung der Leihmutter zum Baby führt. Und es ist hier rechtlich auch komplexer, wer das Sorgerecht erhält. Bei der gestationellen Leihmutterschaft wird der Frau eine fremde, im Labor befruchtete Eizelle eingesetzt. Kind und Leihmutter sind also nicht genetisch verwandt und der Abschied voneinander soll so leichter fallen.
Und dann haben wir einfach mal gegoogelt und haben so eine Kinderwunschklinik angerufen und haben so einen Videocall gemacht. Hintergrund, großes Babyfoto, der Doktor im weißen Anzug mit weißen Haaren und schicker Brille. Und der uns dann sagte, also nach dem Motto, für den Betrag X brauchen Sie nur kommen, Ihr Sperma abgeben, alles andere erledigen wir für Sie. Und wir legen auf, gucken uns an, sagten, dann lieber nicht. Das geht für uns nicht, weil das Geld an der falschen Stelle verdient wird. Wir wissen nicht, was mit den Frauen ist, wir wissen auch nicht, wie das aussieht, das geht für uns gar nicht.
Nach dem Gespräch mit der Kinderwunschklinik ist beiden klar, so geht es nicht. Sie wollen kein All-Inclusive-Paket und die Anonymität einer Agentur. Ihnen ist wichtig, dass sich beide Seiten füreinander entscheiden. Und dass ihr Kind in der Zukunft auch ein Verhältnis zu seiner Leihmutter aufbauen kann, wenn beide Seiten es möchten.
Und das hat aber in mir oder in uns auch die Sache geschärft, dass wir gesagt haben, wir dürfen keine Frauen aus prekären Verhältnissen nehmen, die sozusagen jetzt nur deswegen irgendwie das machen, sondern wir müssen Frauen finden, die das wirklich wollen und die auch in gesicherten Verhältnissen leben.
Mein Eindruck ist, dass sie viele Vorkehrungen getroffen haben, um möglichst sicher zu gehen, dass die Frauen diese Entscheidung frei treffen und es eine Sympathie oder sogar Freundschaft untereinander gibt. Weil das ja auch das ist, was sie für ihre Kinder möchten. Ein gutes Verhältnis mit allen Teilen der Elternschaft.
Das sind ja genau die Erfahrungen, die eben die Leute, die das hier verurteilen, die denen fehlen. Und ich habe sie jetzt selber mitmachen dürfen. Also bei unserer jüngsten, süßen kleinen Maus war Esteban bei der Geburt ganz normal dabei. Und man bekommt das Kind direkt nach der Geburt in den Arm gelegt. Und die Ersatzmama sagt mit Worten, aber auch mit Gesten haben wir das gemerkt, es ist nicht mein Kind. Ich tue das für euch.
Aber auch bei den beiden, besonders bei Esteban, bleiben leise Zweifel. Es ist immerhin nicht so, als wäre das Ganze ein einfaches Ware-gegen-Geld-Geschäft. Und ob finanzieller Druck bei der Entscheidung eine Rolle gespielt hat, können sie nie wirklich ausschließen. Immerhin geht es um Tausende von Euro.
Aber ich kann ganz gut verstehen, wenn man sagt, das ist genau das Problem, dass man eine Frau instrumentalisiert und dass sie als Ware degradiert und als Objekt behandelt und so weiter. Das kann ich ziemlich gut verstehen. Und ich finde es so schwierig, da eine Waage zu finden und sagen, ja, es ist so oder es ist so.
Tatsächlich gibt es aber auch immer wieder Fälle, wo es nicht so läuft wie geplant. Manche Leihmütter entscheiden sich zum Beispiel nach der Geburt, das Kind zu behalten. Dafür gibt es zum Beispiel in Kanada und Großbritannien eine Frist, die den Leihmüttern eingeräumt wird, in der sie es sich nochmal überlegen können. Das ist aber deutlich seltener als der andere Fall, dass die Wunscheltern es sich nochmal anders überlegen. So gab es Situationen, wo eine Leihmutter ein Kind mit Behinderung zur Welt gebracht hat, das die Wunscheltern nicht wollten. Oder bei Zwillingen nur das eine Kind von den Wunscheltern aufgenommen wurde. Klar ist, für die Leihmütter ist gerade in solchen Momenten eine gute rechtliche Absicherung besonders wichtig. Aber auch Kriege, politische Instabilitäten und andere geopolitische Verschiebungen können für Leihmütter und Wunscheltern zum Problem werden. Das sind natürlich Punkte, die nach Meinung einiger für eine Legalisierung in Deutschland sprechen. Weil nur dann das deutsche Rechtssystem gelten würde und niemand die Leihmütter durch ein Schlupfloch im Stich lassen könnte. Allerdings liegt die Zustimmung für eine Prüfung der Legalisierung in Deutschland nur bei etwa 41%. 39% befürworten das Verbot und wollen, dass die Leihmutterschaft auch in Zukunft untersagt bleibt. 20% sind unentschlossen. Das ist für solche Umfragen eine extrem hohe Zahl. Und ehrlich gesagt, ich kann die Unentschlossenheit nachvollziehen. Everybody's got opinions on nothing. Say we're flying down a path with no ending. Gerd-Peter und Esteban freuen sich auf ihren Neustart in Rheinland-Pfalz. Hier wurden sie mit offenen Armen aufgenommen. Die Landeskirche sieht in ihrem Familienmodell kein Problem für eine Anstellung von Gerd-Peter. Natürlich wird das Thema sie weiterhin beschäftigen, denn zwei Männer mit Kindern, das wirft bei vielen immer noch Fragen auf.
wir haben natürlich auch kritische Haltungen bekommen. Bei Freunden treffen wir uns einfach so zum Abendessen oder zum Essen. Und da haben wir jemanden getroffen. Mhm. Das war für mich nochmal neu, weil ich mich lange, lange nicht mehr rechtfertigen musste. Ich meine, hat natürlich einen eigenen Kreis, einen eigenen Freundenkreis. Und das sind Menschen, die damit einverstanden sind, dass wir Kinder bekommen und auf den Weg bekommen haben. Und dann plötzlich nochmal auf die Schiene zu kommen, Studien zu erklären und die Geschichte nochmal zu erzählen, das war für mich so anstrengend. Aber es tat gut.
Klar, der Neuanfang wird nicht nur einfach werden. Beiden ist bewusst, dass auch in Zukunft neue Herausforderungen auf sie als Familie warten. Auch ihr Sohn Matteo stellt mittlerweile Fragen. Als sie gerade in Kolumbien waren, hat Matteo das erste Mal seine Bauchmama, wie sie sagen, getroffen und einen Tag mit ihr gemeinsam verbracht.
Ich glaube, für beide Seiten ist gut. Für das Kind ist gut zu wissen, wo er herkommt, aber für sie ist auch gut zu wissen, das ist ein Schnitt in meinem Leben. So eine Schwangerschaft zu erleben, so einen Prozess durchzugehen und plötzlich nichts mehr vom Kind zu wissen, es ist, glaube ich, für eine Frau ganz schwierig.
Wir haben ihn darauf vorbereitet, dass er jetzt seine Mama trifft, die ihn auf die Welt gebracht hat. Das war auch gut. Hat dann fürs Foto zweimal hier posiert, so ungefähr, und dann war er wieder weg. Mhm. Weil das war für ihn so ein Haken dran, das ist jetzt wichtig. Gut, wir wissen nicht, was in der Zukunft kommt, aber für ihn ist die Frage beantwortet. Und das ist
ganz. Das ist ein Gesicht.
Ja, und das ist so wichtig. Die Kinder müssen jetzt nicht, da komme ich her, das ist es. Matteo hat auch gerne jetzt im Kindergarten erzählt, er hat drei Papas und eine Mama. Und dann war der dritte Papa, war der Au-pair.
Das war eine Deep-Doku-Folge von mir, Chiara Kempers. Ton Martin Selig und Annika Schenk. Regie Oliver Martin. Redaktion Johannes Nichelmann. Eine Produktion des RBB in Zusammenarbeit mit NB Studios. Neue Folgen von Deep-Doku hört ihr jeden zweiten Mittwoch in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Ich bin Lisa Sophie, Journalistin und K-Pop-Fan.
Ich bin Tungin, ich bin Content-Creator und als Deutsch-Koreaner bin ich mit koreanischer Musik aufgewachsen.
Und wir stellen dir die Frage, kennst du BTS? In 6 Folgen schauen wir hinter das Phänomen BTS, hinter die Rekorde und hinter das System K-Pop. Was kostet der Erfolg? Und wie wird aus ARMY eine der mächtigsten Fanbewegungen der Welt?
Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt. Hört ihr ab sofort zuerst in ARD Sounds.